Was hat Christian Karius, Helmut Kohl und Udo Reiter gemeinsam? Dass wir gemeinsam darüber sprechen, und zwar mit Sergei Lochthofen im Espresso-Blau. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen.
Mit wem wollen wir denn einsteigen? Mit Christian Karius? Das ist das einzige Thüringer Thema, was spannend war?
Ja, das ist unter anderem spannend. Ich werde natürlich, wenn ich unterwegs bin, im Augenblick durch die Lesung viel in Deutschland immer wieder gefragt, was wird nun mit Rot-Rot-Grün? Im Westen, die sind echt besorgt, dass das Abendland untergeht. Im Osten, na, wackelt die SPD, fällt sie wieder um oder was auch immer. Also zumindest interessieren sich die Leute dafür. Und dass dann so eine Personalie wie Karius bei der CDU, der Landtagspräsident wird, das ist schon spannend, weil natürlich so indirekt klar wird, dass die CDU selbst nicht mehr so ohne weiteres an eine Fortsetzung ihrer Regentschaft glaubt.
Das ist insofern ein Zeichen, was ja auch mit der Zerstrittenheit der CDU zu tun hat, mit den beiden Lagern, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite haben Sie auch den Eindruck, dass Christine Lieberknecht nicht mehr daran glaubt, dass sie an der Regierung beteiligt wird?
Naja, ich vermute mal, wir sind ja bei diesen Gesprächen nicht dabei. Die Frau Lieberknecht hat ja mehrere Erfahrungen damit, das heißt erfolgreich bis dahin. Da kann ich mir schon vorstellen, dass die Stimmung bei der SPD genau ausgelotet wird und dass man inzwischen auch, sage ich mal, zu neuen Erkenntnissen kommt. Ich glaube nicht, dass es schon entschieden ist, aber die Tendenz wird aus diesen Gesprächen offensichtlich deutlich, und so bringt man seine eigenen Leute in Position. Denn wenn man in die Opposition geht, hat man ja nicht mehr viel zu verteilen, und so ein Platz als Landtagspräsident macht es natürlich möglich, Einfluss zu nehmen auf die Partei und schmälert den Einfluss der anderen Gruppierungen. Was wir ja schon immer wieder hier gesagt haben, was nach außen hin so nicht gesehen worden ist, dass dieses Zerwürfnis in der CDU auch in diesen 5 Jahren gemeinsamer Regierungszeit nicht gekittet worden ist. Es ist unversöhnlich, und es sind offensichtlich auch damals CDU-Stimmen gewesen, die Frau Lieberknecht bis zuletzt gefehlt haben zur Wahl der Ministerpräsidentin. Das kommt jetzt natürlich raus.
Vielleicht gibt es ja dann ein Lager, was gewinnt, wenn die CDU in der Opposition ist oder es die ganze Lage befriedet wird. Mal sehen. Hoffentlich wissen wir bald mehr.
Das glaube ich nicht. Erstmal, wenn man in die Opposition geht, ist ja keine schöne Zeit. Da werden die Bezüge manchmal kürzer, weil man nicht mehr da der Ausschussvorsitzende ist, da nicht mehr Minister ist. Das heißt, das Hacken und Stechen müsste eigentlich theoretisch sogar zunehmen, weil man versucht natürlich dann die Oberhand zu bekommen, und das sind ja 2 Fraktionen in dieser CDU, und insofern haben wir eigentlich eher eine Paralysierung und ein Selbstzerfleischen zu erwarten, als dass man da einig ist.
Haben Sie gestern Günther Jauch gesehen?
Ich habe es mit einem Auge verfolgt, natürlich, weil das Thema einfach auch für jemanden, ich sitze ja im Presserat, das heißt, ich gehöre zu dem Gremium, was so als Standesgericht in Deutschland darüber wacht, ob Medien, speziell die Printmedien, sich richtig verhalten oder falsch. Das ist natürlich ein interessanter Fall, und mit Sicherheit landet der auch beim Presserat.
Denn der ehemalige Bild-Zeitungsredakteur, der jetzt beim Spiegel ist, der hat ja ganz schön rumgeeiert, als Günther Jauch ihn gefragt hat, haben Sie denn die Protokolle gehört? Er sagte, naja, in Teilen, da ist er ein bisschen ins Schlingern gekommen, und da war ja die Frage nach gutem Journalismus auch beim Spiegel.
Nein, das ist nicht die Frage nach gutem Journalismus. Ich gehe mal davon aus, die haben das schon im Griff und haben das gesehen. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass der Spiegel sich so in die Sache wirft und, sage ich mal, natürlich auch da selbst PR für sich macht, aber auch insgesamt für dieses Buch, ohne die Details zu kennen. Das Thema ist juristisch eher. Das heißt, welches Material ist jetzt zurückgegeben worden, wie viel Material existiert nur außerhalb dessen, denn dann ist auch der Autor, der Herr Herbert Schwan, sicher auch zu belangen. Ich kenne ihn nur aus Deutschlandfunkzeiten, war ein netter, solider Kollege. Dass der jetzt in dieses schwere Fahrwasser mit der ganzen Kohlgeschichte geraten ist, das ist eigentlich bedauerlich, aber nicht zu ändern. Und insofern ist natürlich auch die Frage der Bewertung des Ganzen, ob es eher moralisch oder juristisch ist, doch unterschiedlich.
Sie waren ja bei der Buchmesse, da ist ja das Buch vorgestellt worden. Haben Sie Helmut Kohl selbst gesehen auch?
Nein, ich war am Donnerstag dort, er war am Mittwochnachmittag da, aber die ganzen Kollegen an den Ständen, die ja die ganze Zeit da sind beim Rowohlt Verlag, die waren natürlich immer noch damit beschäftigt, das zu verarbeiten. Drömer, wo dieses Buch von den Kohl-Zitaten erschienen ist, die Kohl nicht im Buch haben wollte, der Verlag gehört mit zur Verlagsgruppe, zu der ich auch gehöre, also mit Rowohlt und Drömer und S. Fischer. Und die Kollegen waren natürlich präsent, als das passierte, und die meisten waren immer noch schockiert, dass man den alten Mann, der ja nun auch gesundheitlich schwer gezeichnet ist, nochmal so in dieser Form vorgeführt haben. Das ist aber auch in dieser Gesellschaft inzwischen nichts Außergewöhnliches. Ein gewisser Exhibitionismus an solchen Stellen passiert nicht nur in RTL nachmittags schon.
Hm. Das heißt, das ist auf der einen Seite eher eine moralische Debatte, würden Sie sagen, ob man sowas tut.
Na, erstmal aus professioneller Sicht muss man natürlich auch nochmal bewerten. Es gibt ja nun, sagen wir, innere Vereinbarungen, die natürlich auch einzuhalten sind im Großen und Ganzen. Aber ich glaube, so viel Heuchelei wie in diesen ganzen Debatten auch gestern Abend erlebt man selten. Es ist gar keine Frage, wenn diese Zitate so gefallen sind, und das ist offensichtlich durch die Turnbahn-Mitschnitte belegbar, dass die in die Öffentlichkeit geraten. Das ist, sage ich mal, heutzutage auch nichts Außergewöhnliches. Ich will nicht sagen, es ist Standard, aber es passiert immer wieder einem Journalisten, dass er in einem Hintergrundgespräch etwas erfährt, wo er dann abwägen muss, geht er damit an die Öffentlichkeit, wird er vielleicht das nächste Mal nicht eingeladen oder gar nicht mehr zu irgendwelchen Gesprächen eingeladen, oder ist es so wichtig, dass man sagt, das muss jetzt raus. Mir ist es einmal in meinem Leben passiert. Wir haben in der Zürichstraße, war ja früher das Gästehaus der Regierung, die hatten das vom Rat des Bezirkes und von der Partei übernommen. Die Regierung, da saß Vogel und ein paar Minister hatten da sogar eine WG gehabt. Und da gab es einmal mal im Jahr irgendwie so ein Treffen mit Vogel und beim Gläschen Wein mit den Chefredakteuren. Und zu dieser Zeit war gerade Bischof Verode, sagen wir mal, zugespitzt, der Streik und die Leute hungerten schon, und es war wirklich in ganz Deutschland Diskussionsstoff. Und in dieser kleinen Runde, die inoffiziell war, ja nicht zum Zitieren und nicht zum Schreiben, fiel dann dieser Satz von Bernhard Vogel, dass er beim Bischof Verode die Fratze des Kapitalismus gesehen hat. Die ganzen Kollegen haben dazu geschwiegen. Ich habe es den nächsten Tag dann auf der Seite 1 im Kommentar geschrieben. Auch auf
Sie haben das geleakt. Also damals hieß das ja noch nicht so, aber Sie haben das also nicht
geleakt. Ja, ich habe das einfach geleakt,
haben Sie es nicht, Sie haben es einfach
verwendet. Zitat. Und es war auch erstmal Schockstarre bei der CDU, und auch Bernhard Vogel war stocksauer. Ich hatte ja sonst mit ihm ein relativ entspanntes Verhältnis. Aber dann rollte das Ganze durch Deutschland, die Süddeutsche, ohne die Quelle zu nennen, das machen ja überregionale nicht gern, wenn sie sich auf regionale beziehen, haben das auch nochmal verwendet und sehr gelobt, dass er, sag ich mal, an der Stelle so klar sich positioniert hat. Fast marxistisch, sage ich jetzt mal. Hm. Und plötzlich war er der Held, und da stellte sich raus, dann gefiel ihm das. Ja, das heißt also, es hatte keine Konsequenzen. Ich war bei der nächsten Runde genauso dabei und hatte eigentlich ein ungebrochen vernünftiges, professionelles Verhältnis mit Bernhard Vogel. Mhm. Aber das war Risiko. Das kann dir dann passieren, dass du als wichtigste Zeitung der Region, der Chefredakteur hat, geschnitten wird, weil er ein Tabu gebrochen hat. Aber ich glaube, ab und zu mal gibt es die Situation, da muss man einfach drüber hinwegsteigen. Ob das jetzt, sagen wir, wie in diesen Tratsch-Äußerungen zu Angela Merkel, dass sie nicht mit Messer und Gabel essen kann, ach, das ist banal alles. Also insofern, ich sehe das nicht ganz so schlimm. Ich hatte ein zweites Erlebnis, das hat mich mehr bewegt. Auf der Höhepunkt der Lewinsky-Affäre mit Clinton war ich in Bonn, und Kohl hatte ganz aktuell, passierte das, da war ja die Frage des Impeachments-Verfahrens und dass der eventuell abgesetzt wird, der amerikanische Präsident. Und der hat sich dann in einer Runde von 10 Leuten sehr zutig zu Clinton geäußert, und hat er sie oder hat er sie nicht, also so in dieser altherren, schleimigen Art. Ich sage mal, ich hätte dummerweise nicht mitgeschnitten. Wenn ich es mitgeschnitten hätte, hätte ich das auch gebracht, und wenn die Amerikaner uns die Kriegserklärung gemacht hätten. Aber ich fand ja sowas, so hintenrum finde ich immer sowas sehr unangenehm. Und insofern kann ich mich eigentlich über das Ganze, was da passiert ist, nicht sonderlich erregen. Wer mit dem Journalisten lange, lange spricht und solche Sachen fallen lässt und noch bei Verstand ist, davon gehen wir mal aus, der hat es nicht anders verdient. Das kommt dann in die Öffentlichkeit.
Weil wir gerade bei Heuchelei waren, zum Bericht der Deutschen Einheit, da wird ja viel geheuchelt und viel geht es ja emotional zur Sache, und wenn man dann Dinge, Zitate aus dem Zusammenhang bringt, sind die Emotionen dann groß. Frau Gleicke hat ja gesagt, die DDR war eine üble und spießige Diktatur. So, das kann man so sehen, und da gab es dann...
Das war sie auch zweifelsohne. Ja. Ich meine, Sie müssen immer drin denken, wie wir gegängelt worden sind, allein in Fragen der Kultur. Auf der einen Seite hat man natürlich auch Theater und Orchester unterhalten, und diese reiche Gesellschaft heute kann das nicht. Auf der anderen Seite das Repertoire und alles, was damit zusammenhängt, jede Kabarettveranstaltung musste vorher vorgelegt werden, die Texte. Das heißt, es entschieden Kulturbürokraten, die selbst in der Regel ja nicht kreativ waren, darüber, was kreativ ist. Das war schon sehr spießig alles. Also ich sage es mal in der ganzen Art und Weise. Konnte auch gar nicht anders sein. Die Leute kamen ja auch sehr aus kleinlichen Verhältnissen. Ich weiß nicht, ob Sie mal in Fibelskirchen waren, da im Saarland, wo der Honecker groß geworden ist.
Nee.
Na, waren Sie mal in Wandlitz?
Nee.
Da haben Sie sich auch gar nicht beschäftigt mit unserer Geschichte. Wenn Sie sich das alles mal ansehen, da verstehen Sie auch, warum das spießig war.
Ja. Ja, das, ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe mal ähnlich gesagt, da bin ich auch dafür gescholten worden. Das ist, die Leute fühlen sich dann angegriffen, wenn man die DDR...
Weil man ihnen eingeredet hat, dass wenn man sich kritisch mit einem Teil dieser DDR auseinandersetzt, dann spuckt man ihnen einen ins Gesicht. Das stimmt nicht so. Es ist nur, wenn man sich unbedingt da gespuckt sehen möchte. Nein, das ist auch in dieser Bundesrepublik glänzt ja nicht nur. Und das ist nicht das Ende der Geschichte. Und es ist nicht immer ein Angriff grundsätzlich auf die Bundesrepublik, wenn wir sagen, die Macht der Banken ist viel zu groß und wir müssen zusehen, dass diese Zocker an die Leine gelegt werden. Das heißt ja noch lange nicht, dass wir beide morgen, sag ich mal, hier alles anbrennen wollen und, in Schutt und Asche legen wollen. Das ist jetzt, sag ich mal, immer so eine Verkürzung, an der haben auch viele immer Interesse und verdienen dann auch sogar Geld damit oder werden gewählt oder was auch immer. Da dürfen wir uns nicht reindringen lassen. Immer schön dagegen halten.
Ja. Also Bericht der Deutschen Einheit war jetzt für Sie auch keine Überraschung?
Nein, der ist keine Überraschung schon seit langem. Das haben wir schon vor 10 Jahren kommentiert, dass die Unterschiede bleiben. Das heißt, in dieser gleichen Zeit, selbst wenn der Osten mit 3-4% wächst, dann müssen wir viel mehr wachsen, um den Westen überhaupt je wieder einzuholen. Weil natürlich in Baden-Württemberg und Bayern die Uhren auch nicht stehen geblieben sind vor 25 Jahren in der Erwartung, dass wir endlich nachgeholt haben. Und zweitens gibt es einen Fehler, den macht man natürlich aus politischen Gründen ganz bewusst und macht das auch. Und es ist auch irgendwie trostreich, dass man Mecklenburg-Vorpommern mit Sachsen-Chemnitz vergleicht. Aber das ist nie der Fall und es wird auch nie wieder der Fall sein. Und ich bin sicherlich, für diese Diskussion wäre es gut zu sagen, Thüringen und Sachsen sind schon längst weg von Mecklenburg-Vorpommern. Sie haben damit nichts mehr zu tun mit den ganzen Dingen. Sie sind nicht mehr der Osten. Den gibt es so nicht mehr. Und das kommt noch viel schlimmer für den Westen. Teile von Schleswig-Holstein, Niedersachsen sind schlimmer dran als weite Teile von Sachsen. Oder in Nordrhein-Westfalen sind zum Teil viel schlimmere Situationen als in Thüringen.
Also wirtschaftlich.
Das heißt, dort leben mal 2, 3, 4 Millionen viel schlechter als in Thüringen. Und abgesehen von den schönen Städten, die wir haben, schauen Sie mal nach Essen, schauen Sie mal nach Duisburg, wie das dort aussieht. Und zum Teil die Leute auch mit 15-16% arbeitslos sind. Das heißt also, es gibt zwar noch diesen Gesamtbericht, sicherlich hat er was zu tun mit dem Geschehen hier in diesen, 5 Ländern oder in der dahingegangenen DDR, diesen Osten gibt es schon lange nicht mehr, wie es den Westen auch nicht gibt, der ist auch differenziert. Und das sollte mal langsam aufhören und zumindest im Rahmen dieses Berichts sagen, ja, es gibt einige, die haben ihre Chance genutzt, aber es gibt einige, die werden auch nach 100 Jahren am Hintern sein. Ja, und das ist dann Teile von Vorpommern, ja.
Ja, na jetzt, wir kommen jetzt auch zum Ende, aber wir müssen noch mal kurz über Udo Reiter reden. Haben Sie den persönlich kennengelernt?
Tragisch. Ich kannte ihn natürlich durch die Arbeit, er war auch immer mal in der Redaktion, man hat sich auch in Leipzig und in Berlin bei verschiedensten Anlässen immer mal gesehen. Ich habe jetzt seine, politische Auffassung, er war ja ein ziemlich rechtskonservativer Typ, habe ich nicht immer teilen können. Er ist natürlich auch auf diesem Parteiticket an diesen Posten gekommen, aber sein Lebensmut und die Bereitschaft und die Fähigkeit, sich so durchzusetzen, und er hat ja schon mit Anfang 20 diesen schrecklichen Unfall gehabt und dann hart zu arbeiten, der ist in dieser Arbeit aufgegangen und natürlich am Ende kamen viele Dinge zusammen und dazu zur Gesundheit auch die Tatsache, dass sein Lebenswerk natürlich am Zerfall war, weil der MDR ein paar Dinge am Bein hängen hat nach wie vor, die sehr unangenehm sind und die Leute haben sich durch distanziert und ich hatte schon das Gefühl, dass er die Vorstellung hat, er geht zwar in Ruhestand, aber kann von hinten immer noch die Strippen ziehen. Dass er an einem Tag, wo ein großes kulturelles Ereignis des MDR stattfindet, das größte im Jahr, sich auf diesen Weg macht, auf diesen tragischen, das zeigt ja die Verbitterung, die da existierte und er hat ja auch öffentlich das angekündigt im Prinzip, dass er ein Verfechter der freien Entscheidung an dieser Stelle ist, was für einen konservativen, CSU-nahen Mann doch sehr ungewöhnlich ist.
Sagt Sergei Lochthofen im Espresso-Plausch wie jeden Montag und wir hören uns nächsten Montag um die gleiche Zeit wieder kurz nach 9. Ich bedanke mich fürs Gespräch und wünsche Ihnen eine schöne Woche.
Ja, ich wünsche uns auch eine schöne Woche. Schauen Sie mal das Wetter. Klimawandel gibt es scheinbar. Mhm. Früher kann ich mich erinnern, in dieser Zeit im Oktober schon die ersten Fröste schon lange da gewesen. Also, wir beobachten das weiter, nicht nur das Weltgeschehen.
Tschüss.
Tschüss.